Die nächste Geschichte, die ist der absolute Hammer und ich kann eigentlich nur hoffen, dass sie aus dieser Story mindestens ein Buch machen, aber diese Geschichte, die taugt auch wirklich für einen Film. Und zwar ist es die Geschichte von Malika und die hat einen sehr, sehr, sehr strengen Papa zu Hause und der erlaubt ihr nichts. Und kurz bevor sie 18 wird, sagt er zu ihr, entweder du bleibst hier im Haus wohnen und hast was zu essen und tust das, was ich dir sage, oder du gehst. Das war die Aussage. Und Malika steht auf vom Tisch und geht runter in ihr Zimmer, holt einen Rucksack, stopft ein paar Klamotten rein und Mama kommt noch kurz runter, gibt ihr Geld und dann steht sie im Regen vor dem Haus. Sie geht zum Bahnhof, setzt sich in den nächstbesten S-Bahn und fährt zum Hauptbahnhof Paris. Paris Hauptbahnhof. Und dort steigt sie aus und deshalb wedel ich auch hier mit der Zeitung rum. Da steigt sie aus und sitzt erstmal auf die Bank, weint und zwei Obdachlose beobachten die 18-jährige, traurige, weinende Malika. Sie sagen, was hast du denn? Fehlt dir was? Und sie erzählt es ein bisschen. Dann sagen die, komm her, wir teilen unser Zeitungspapier und da deckt sich mit dem zu. Na, ist nicht ganz so kalt. Du wirst sehen, das funktioniert. Und dann legt sich Malika zu denen und die beiden Männer passen auf die junge Frau auf. So genial. Und so fängt ihre Geschichte an. Details gibt's gleich. Und das muss man mal verstehen, dass dieses Mädchen von nichts eine Ahnung hat vom Leben. Die war ja immer unter der Fuchtel von ihrem strengen Vater. Und diese Story geht weiter, dass Malika sich auskennt, wie das Leben auf der Straße funktioniert, wie die Zuhälter ticken, wie sie an Geld kommt und sie verstrickt sich total im Okkultismus. Total im Okkultismus. So sind die ersten Takte ihrer Story. Ihre Story ist der Hammer, oder? Ich bin echt on fire. Und dass sie so sich in den tiefen Okkultismus verstrickt, das bricht ihr fast das Genick. Und wie sie davon befreit wird, das erzählt sie jetzt. Lehnt euch zurück, holt euch einen Kaffee oder Tee oder einen Espresso, ein Croissant und taucht ein in das französische Lebensgefühl, aber auch in eine Geschichte, die so mitreißend ist und wo am Schluss echt das volle Flutlicht strahlt.
Mein Vater ist Araber, Muslim, meine Mama Deutsch und er wollte immer eine von mir und meinen anderen Geschwistern eine Elite, also Elite-Kinder machen, weil der Name meines Vaters, er kommt aus Nordafrika, er war ein Name, der berühmt ist, weil die in der Politik und in der Wirtschaft und in der Bundeswehr Fuß gefasst haben, seine Familie, seine Brüder. Und er dachte, wenn meine Mädchen als gute Muslime in Frankreich bleiben, in der Pubertät, werden die wahrscheinlich höchste sich an einen Franzosen sich verlieben. Und dann ist dahin mit seinen Plänen.
Mit seinen Plänen für die Mädels.
Genau. Und wir sind 4 Mädchen und 2 Jungs. Und meine Mama ist Deutsch, kommt aus Norddeutschland. Und ja, wir kamen, also eigentlich sind wir in Paris geboren, dort groß geworden. Und wir haben Multikulti in unserer Familie. Aber Französisch war die Sprache, da meine Eltern nicht gleich Länder waren. Und für meinen Vater war Bildung ganz wichtig. Und auch der Tugend einer guten Muslime. Sein Ziel war, uns aus wir Mädchen, höchste Ingenieur oder Ärzte oder Anwälte oder der Elitebereich an Bildung und auch solche Männer zu heiraten.
War er streng?
Sehr. Meine Kindheit war mit Gewalt, Demütigung, Missbrauch aller Art. Und wenn etwas nicht richtig gelaufen ist, haben wir Schläge gekriegt, und zwar bis Blut kam. War bei uns gewöhnlich, Krankenwagen, Polizei, war normal. Alltag eingesperrt, wir dürfen nicht rausgehen, keine Freiheit, keine Freundin, Besuch, kein Telefonat, Kontrolle auf höchstem Niveau. Also das ist so, dass mein Vater aus Angst, dass wir in Frankreich Fuß fassen und mit Europäern heiraten, hat er uns angelogen, dass wir in einem Sommer, ich war 16,5, ja, ich war kurz nach 16, 17, uns angelogen, dass wir in Sommerferien nach Algerien zu unseren Großeltern, nur für den Sommerferienurlaub. Aber was er geplant hat, war, dass er uns dort schickt und er hat schon vorher für uns ein Internat, Mädcheninternat gesucht dort.
Nee.
Ja. Und der beste Schule, Elite-Schule in ganz Algerien. Und diese Schule war nur für Diplomatenkinder, Präsidentenkinder, hochrangige Kinder. Und war nur Mädchen. Und diese Schule war streng nach dem Bild, was man draus zeigen muss, als erste große Schule in ganz Algerien. Der Koran war auch ein Teil von dem Lehrstoff, die wir hatten, aber am meisten war, sprich, Physik, Chemie, Mathematik. Das war der Schwerpunkt Lehrstoff. Und in dieser Schule mit diesen ganzen fremden Mädchen, die wir nicht kannten, diese Kultur, mussten wir klarkommen. Und wir haben voll rebelliert, denn weil wir nicht einverstanden waren mit dem, das, was uns gelaufen ist, dann haben wir einfach alles möglich gemacht, was verboten war, um rausgeschmissen zu werden. Das hat leider lang gedauert, aber das hat am Ende der Welt geklappt. Weil, wir haben uns nicht nach dem Maß, nach der Regel eingehalten und dann haben die meinen Eltern angerufen, dass sie uns abholt. Also besonders ich. Meine Schwester war ein bisschen ruhiger, aber ich war schon die treibende Kraft für die Rebellionpläne dort. Zum Beispiel, es war nicht auch große Rebellion. Rauchen. Man raucht doch nicht als ein gutes Mädchen.
Nicht an dieser Schule.
Nicht an dieser Schule. Und da habe ich geraucht. Und dann wurde ich ermahnt, ein-, zweimal, und dann beim dritten Mal erwischt, musste ich raus aus der Schule. Und,
wegen des Rauchens?
Ja, wegen des Rauchens, keine gute Verhalten da. Und da in dieser Schule, in dem ein Abend, sahen wir, dass eine Gruppe von Mädchen in Kreise in der Schlafraum gesessen hat und ja, auf dem Boot irgendwas gemacht hat. Und da hat man gefragt, was da jetzt los ist, was läuft. Und da haben die uns erzählt, die gereiht mit Geister.
Also die kommunizieren mit Geistern?
Geister. Und das war interessant für mich, weil ich habe mich angeschaut, was ist ja so, da waren Gläser, da waren viele Buchstaben, es war so große Mappe da auf dem Boden und ich bin geblieben, um zu sehen, ja, wie ist diese Sitzung. Und dann sah ich wirklich, wie die Sache in die Luft ging und das und von nix. Also da war kein Seil, dass jemand das hat. Also da habe ich dann wahrgenommen, dass es eine unsichtbare Macht. Das war. Mit Gott hatten wir nicht groß zu tun, weil wir rebellisch in der Dinge. Es gibt keinen Gott, weil wir so leiden als Mädchen, klar, als Kinder. Und diese Leider, so, das war Folterei sogar manchmal, das war schrecklich.
War das so der Einstieg für dich, diese erste Sitzung?
Ja.
Und wie ging das bei dir weiter?
Als ich in Frankreich war, war ich kurz vor meinem 18 Jahre alt. Und mein Vater hat zu mir gesagt, also du wirst jetzt bald 18. Weil das Terror ging weiter zu Hause, ja. Es läuft nur nach seiner Pfeife und wenn es nicht, dann kommen Schläge. Und da ich bald volljährig werden, hat mein Vater vor allem, wir waren am Essen am Tisch, mir angesprochen und mir die Tatsache gestellt, dass so, du bist jetzt bald 18, ein paar Tage, du entscheidest, wenn du hier bleibst, das läuft nach meiner Regel, wenn du es nicht willst, du hast die Freiheit, deinen Sack zu packen und zu verschwinden. Und ich muss sagen, dass meine Geschwister und wir waren sehr eng, auch mit meiner Mutter. Meine Mutter war eine ängstliche Ehefrau. Sie war die, sie hat auch die Schläge gekriegt und es war heftig manchmal. Und sie hat nichts groß unternehmen aus Angst. Und als er mir das gesagt hat, wir haben alles uns geguckt und ich dachte, draus. Ich war mein ganzes 18 Jahre altes Leben immer eingesperrt. groß kenne ich nicht das Leben draußen, frei. Ich durfte nie einen Geburtstag, nie raus, außer für Brot zu kaufen. Oder manchmal, wenn ich Brot kaufen gegangen bin, hat er von der Balkon, von der Fenster, von weit geschaut, was ich mache. Da dürfte kein Junge mit mir reden, ich dürfte mich nicht drehen. Sonst war wieder Schlagerei zu Hause. Und also hin, Brot, Baguette kaufen, wieder.
Und du dachtest oder hast dich wie entschieden?
Ich meine, spontan habe ich mich entschieden.
Ich gehe.
Ich wollte nur weg. Die Freiheit. Ich habe mein ganzes Leben nach dieser Freiheit gesucht, frei zu entscheiden und draus zu gehen, Freund zu haben. Normale Kindheit und Jugendzeit hatte ich nie. Und ich bin rausgegangen. Also das heißt, das war ein Abend, wo er mir das gesagt hat. Und ich habe gesagt, ich entscheide mir, ich gehe. Dann hat er gesagt, geh. Ich bin schnell in meinen Schrank, habe ich meine Sachen gepackt in meinen Rucksack und meine Großschwester ist unten gegangen, wir haben uns getrügt und meine Mama ist schnell gekommen, hat mir ein bisschen Bargeld gegeben, hat gesagt, probier Leute zu anrufen, wenn du auf der Straße bist und du weißt nicht, wohin. Und die Tür war zu. Und da war ich glaube, es war 9 Uhr abend, es war dunkel sogar, stand da. Erstmal habe ich geweint. Und an dem ersten Abend wusste ich, das ist ein Bahnhof nicht weit, dann gehe ich im Bahnhof und dann nehme ich einen Zug nach Paris, Stadtzentrum. Und ich war völlig allein da und dann bin ich im Bahnhof von Gare de l'Est, Ostbahnhof, ausgestiegen und das war. Und da musste ich mich entscheiden, wohin jetzt. Dann habe ich erstmal nicht reagiert. Ich bin auf der Bank geblieben und habe ich die Züge angeschaut, wie sie hin und her losfährt und einkommen. Und ich sah die Menschen, die glücklich, und ich war komplett leer und ich wusste gar nichts, was aus mir wird. Und ich habe angefangen zu weinen und gelaufen da im Bahnhof. Und da standen zwei Obdachlos, die auf dem Boden ihre Sache gemacht haben. Und da haben sie mir gesehen, hey Mädel, warum weinst du und so, was ist denn los mit dir? Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, wohin schlafen. Und da haben sie, ich glaube, die haben wahrscheinlich gesehen, die Not, wo ich mich finde. Ja, aber weißt du nicht, hast du niemanden? Nein, ich habe niemanden. Hey, du darfst das nicht hier allein machen. Das ist sehr auch motzgefährlich. Du bist noch jung. Da haben sie gesagt, willst du neben uns schlafen?
Mich. Und die beiden haben sich um dich gekümmert?
Ja, die haben dann ihre Zeitung, die hatten eine andere Zeitungblätter und da haben sie das auf dem Boden gesagt, da bist du sicher. Du schlaf hier neben uns, dann macht jetzt keiner dir etwas. Und das war meine erste Nacht draußen. Und ja, die Nacht war auch nicht so ruhig. Fingen die ganzen Züge. Und anderer Tag, ich habe gesagt, okay, ich verabschiede mich, weil ich wollte auch nicht mit dem immer bleiben. Ich sage, ja, wo gehst du? Ja, ich habe ein paar Nummer, ich probiere die anzurufen. Ich hatte einen Cousin, der in Paris gelebt hat. Ich habe ihn gefragt, kann ich bei dir? Ich bin auf der Straße, ich weiß nicht. Er hat gesagt, nee, du, ich kann jetzt nicht. Mit deinem Vater will ich auch keinen Stress haben. Der wird er wissen, dann schlagt er mich kaputt. Dann
kriegt der Druck.
Ja, dann will ich bitte nicht, er ruft nicht an. Und ja, dann war es so. Ich musste gucken, wohin. Dann habe ich mich angeschaut, die Sache. Der ganze Tag, ich hatte Hunger, ich hatte noch ein bisschen Geld, ich wusste nicht wo. Und so ging ich die erste Woche als Straßenmädchen. Keller, Mülleimer, so Tür, wo man Müll, nein, gelagert hat. Habe ich die Tür aufgemacht, habe ich mein Bett, also mit ein bisschen zu schlafen. Und dann unterwegs, der ganze Tag, wo kann ich essen, wem kann ich reden, der mir hilft und so. Und so war es der Anfang, in dem ich viele Leute kennengelernt von der schlechten Community. Junkie. Pervers. Zu älter. Alkoholiker. Und mit dem bin ich gut gekommen. Ich muss ehrlich sagen. Mhm. Die waren also mit mir sehr freundlich. Und in diese Gruppierung und in diese schlechte Erfahrung, also jetzt, ich mache deinen Bogen, weil ich werde nicht der Straßezeit erzählen. Ich schreibe übrigens auch immer ein Buch.
Mach das.
Schreibe ich.
Mach den Bogen, aber ja. Schreibt man den Buch.
Ja, ich schreibe mein Buch. Und in dieser Zeit, da bin ich mit Menschen in Kontakt gekommen, die auch Wahrsagerei, Geister abrufen geübt haben. Und ich habe mich sofort mit dem sofort verstanden, weil das bietet eine Macht, wenn man Geist aufruft oder wenn man mit dieser übernatürlichen Welt Kontakt hat, dann ist man nicht mehr in der normalen, realen Welt.
Weil?
Weil es gibt da irgendwas, was der normale Welt nicht wahrnimmt, weil sie es nicht sehen. Aber ich wusste, es war da.
Und
ich habe es erlebt.
Entschuldigung.
Und diese Leute, die ich kennengelernt habe, haben mir auch gesagt, du wirst sehen, was für eine Macht das ist. Und da haben sie mir in ihre Sitzung genommen und ich sah, wie Stuhl hochgeht, wie Schrank kaputt gehen, wenn also wirklich die Manifestation von böse Geist.
Hattest du Angst?
Nein. Ich hatte nur Angst vor meinem Vater. Und gerade weil ich es die Lehre der Straße gelernt habe, ich wurde immer stärker. Es war ein elendes Leben auf der Straße und ich musste mich durchboxen. Gegen alle Gefahr, ich bin stärker geworden. Und das mit dem Geist, das hat mir überhaupt nicht, das war nichts gegenüber das, was ich erlebt habe mit meinem Vater.
Ja.
Weil ich sah, dass die übernatürliche Sache macht und ich sage, oh, das ist nicht schlecht. Wenn man diese Macht besitzt, dann hat man auch Macht über andere Menschen. Dann ist man dann irgendwie so jemand, also Sucht nach Anerkennung, Geborgenheit, das Ganze kam dann und für mich war natürlich sehr gut. Und ich habe gesagt, ich mache mit und dann wurde ich in diesen Kreis immer mehr tiefer und besonders Afrikaner. Und ich habe sogar miterlebt, wie ihre Voodoo, die hatten ihre Voodoo-Ritual.
Ihr Voodoo-Ritual.
Ja, Voodoo-Ritual. Und ich dachte immer, das ist irgendwie der Weg zu Gott. Diese Macht.
Ah. Mhm.
Ich suchte irgendwie Gott, ohne zu wissen. Genau, zwischen dieser Finsternis und so. Aber ich wollte mir einen Weg machen, damit ich zu Gott. Und ich dachte, das ist der Weg, weil das ist die Macht. Und nur Gott hat die Macht. Satan wusste ich nicht ganz genau, wie er aussieht. Und weil man hat nicht darüber richtig geredet. Bei Geisterverschwörung, das nennt man nicht Lucifer oder so, außer wenn man in einem satanischen Club ist oder so. Da werden dann die Karten offengelegt und da erkennt man genau, was da ist. Man sieht mal, was da mit Ritual und das ganze Tötung und so, das sieht man die Wahrheit.
Warst du auch in diesen Zirkeln?
Ja, ich hatte dann es nicht selber mit Augen gesehen. Ich habe einer Gruppe zugehört, der Schwarzmagie praktiziert hat und ich hatte eine satanische Bibel in meiner Tasche. Das gibt es sogar. Sie war schwarz. Und ich war so naiv, weil ich dachte, das ist die Macht, die mich Glück bringt. Ich habe einfach Meister gehabt, die immer mich mitgenommen haben und mir gezeigt, wie es ist. Und dann habe ich einfach diese Welt der Okkultismus beigetreten und ich fand es toll, weil das war wahnsinnig. Und was Gott mich da richtig beschützt hat, das war ein Treffpunkt, die in einem Friedhof für ein satanisches Ritual in einem Friedhof stattfinden sollte. Das war Termin schon geplant. Ich glaube, dass Gott mich da bewahren hat, dass ich nicht dort gegangen bin. Diese Gruppierung haben sich getroffen. Also das war keine satanische Klamotte oder so. Das war ganz normale Männer. Die liebte das Böse, ganz einfach. Und ich sagte, ja, ich will auch böse sein, weil mein ganzes Leben war ich schwach und ich bin auch jetzt böse. Wenn jemand mir etwas tut, werde ich mich wehren. So war meine Stellung. Also ich entscheide mich für das Böse. Und das Böse war das, was sie mir gezeigt haben. Und wo wollte ich denn leben? Beruflich war es so, dass wir in dieser Zeit, meine Schwester und ich, da wir sehr Musik liebt, hatten wir in einer Stadt, nicht weit von unserer Wohnung, als Radiomoderatorin gearbeitet.
Ihr?
Ja, wir beide. Wurde uns ein Angebot gemacht, ob wir nicht eine Sendung namens Sister Cool, weil wir Schwester waren, Sister Cool, moderieren wollen mit guter 80er Musik. Und das war also für uns Neuland, komplett Neuland.
Aber cool.
Sehr cool, das war für uns der größte Anerkennung, ja. voll die Anerkennung, dass Leute uns gesehen haben, hey, ihr seid voll cool, wollt ihr nicht? Wir hatten dann so einfach ein Gespräch mit jemandem, der uns das anbat. Und das war natürlich der Sprung für vieles Neues, weil nämlich wir hatten schon, meine Schwester und ich, allein in der Wohnung, allein Sitzung mit Geist. Wir hatten dann ein paar Freunde, wo wir da erzählt haben, wir machen Gläser, Rückensitzung, wenn du willst etwas fragen, komm bei uns und so. Und durch die Sendung, und die wir hatten, die Arbeit, die wir gemacht haben, wurde unser Team in der Stadt bekannt, weil viele hatten Radio in ihrem Shop, in ihrem Restaurant und so. Und unser Team, Sister Cool Sendung, war bekannt. Und da haben wir immer mehr Leute auch kennengelernt. Und immer wieder haben wir diese Leute als erst gefragt, wollt ihr nicht bei uns Abend kommen, einen Tee trinken und nach eurer Zukunft fragen?
Und die kamen.
Und die kamen.
Hat das funktioniert,
Annika? Sehr gut sogar. Wir machten das regelmäßig, ohne Entgelt. Wir hätten auch das für Geld, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt dann... Ohne Entgelt kamen die Leute freundlich mit uns. Wir öffnet unsere Deck, das ganze Material für die Sitzung, im Kreis sitzen. Manche, die da waren, waren viel Männer. Das war der Vorteil, weil die Männer, ich meine, die haben das erstmal gemacht, um uns zu empinieren, ja, damit sie Zugang mit uns oder Kontakt mit uns klar haben. Aber das war gut für den, weil die auch zukunftsmäßig fragen, was wäre aus meinem Leben, werde ich diese Job machen, bla bla bla. Also es war nicht mehr wegzudenken, diese spirituelle Sitzung. Es war wie eine Sucht bei uns. Also dauerhaft.
Wann wurde dir klar, dass das, was du da tust, lebensgefährlich ist?
Ich ging einmal in einen Schallplattenladen, weil ich musste meine Sendung mit meiner Schwester vorbereiten. Und damals waren die Vinylplatten, die wir gekauft haben, Schallplatten kaufen, um meine Sendung zu produzieren. Wir atmen nicht, wie euch jetzt die Moderatorin reden und dann die Techniker sind. Nee, da früher, also auf jeden Fall in unserer Radio, war die Moderatorin macht die Technik. Das heißt, wir reden und macht selber die Musik.
Ja.
Und dann bin ich in diese Lade gegangen und habe ich dann meine Schallplatte und an der Kasse habe ich den Kassierer oder den Verkäufer etwas gefragt. Ich wollte bezahlen und dann bin ich mir etwas gefragt. Dann dreht er sich rum, der sagt, die Stimme ist mir irgendwie bekannt. Ich sage, ja, hast du sie schon gehört? Der sagt, ja. Tust du nicht in deiner Radioarbeit? Ich sage, ja, mit meiner Schwester. Ja, genau, Sister Cool. Da, genau. Oh, ich liebe die Sendung, super. Ihr seid echt top, ihr beiden und so. Ihr macht super Musik. Hey, super, hey, super. Und so hat er sich so gefreut. Und ich habe kein großes Interesse, weil das kannten wir von anderen Leuten. Habe ich gesagt, magst du die Musik, was wir machen? Dann hat er gesagt, ja, sehr gut. Und dann fragt er, ja, wo wohnst du, dass du so hier kommst, um dein Schallplatte hier zu kaufen? Dann habe ich ihm gesagt, wo ich wohne. Der sagt, komisch, ich wohne ein paar Block weiter, gerade neben. Und dann habe ich ihm geguckt und gesagt, ha, sehr gut, der kommt bei uns abends Tee trinken.
Tee trinken, nächste Sitzung.
Aber ich habe ihm das nicht gesagt. Und ich habe vergessen, dass ich mit ihm geredet habe, aber er hat das nicht vergessen. Ein paar Tage später klingelt an die Tür. Wir waren mit unserem Freund in die Wohnung. Machte ich auf. Er stand da. Gerade. War ein Tüt gehabt in die Hand. Ah, komm rein, so. Und damit sind sie dann, weil schon andere Männer da waren. Und die anderen Männer haben mir geguckt, was ist das für ein Typ. Und er sieht dich und so. Und er hat jetzt einfach nichts groß gesagt, nur beobachten. Und er hat mitgekriegt, dass wir über Geistersitzung reden. Und dann hat er jetzt angefangen zu reden. Dann sagte er, darf ich etwas sagen? So, ich bin Christ. Und ich muss ehrlich sagen, das ist, was ihr jetzt tut, ist gefährlich. Das ist nicht der Weg zu wissen, was man für Leben hat, sondern komm lieber zu Gott. Und er wird euch der richtige Weg zeigen. Also, er hat nicht evangelisiert. Aber dieser Satz, den er gesagt hat, hat schon zum Lachen gebracht. Besonders unsere Freunde, die Männer. Die Männer, die da waren, das war, und meine Schwester Freund und meine Freunde waren da und die haben ihn so von fertig gemacht, weil die dachten, komm, wir gehen unsere Mädel. So. Aber nein, er blieb ganz ruhig. Die haben ihn beleidigt und er sagt, darf ich euch eine gute Nachricht geben? Euer Mama macht weiter und so. Sag was für. Und da brachte er uns Jesu Botschaft. Jesu Botschaft.
Und du saßt es da und dachtest, was ist das?
Also, ich habe geguckt und es war das Wort Heilung. Heil, dein Heil ist wichtig. Auf Französisch, das Heil, wir haben Französisch, das Heil. Heil? Heil, was bedeutet Heil? Heil? Die Ewigkeit, wo verbringst du die Ewigkeit? Und dafür, dann hat er das erzählt, dafür kann ich dir eine gute Botschaft. Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit du heute ihn kennenlernen und zu ihm kommt, um zu fragen, was das Leben dir schenken wird. Und nicht der Weg der Okkultismus. Ah, da kam's. Ja, dann hat er erzählt, Jesus wurde auch als König der Juden gekreuzigt. Schon da, wo er gesagt hat, König der Juden, war schon Feierabend bei König der Juden. Und ich wurde in einer antisemitischen Kultur groß geworden, wo er das Wort Jud, also der Antisemit war zu Hause vorhanden. Diese Haltung gegen Jud war sehr schlimm. Und wenn ich das Wort König der Juden gehört habe, war die Blockade da. Ich habe gesagt, also nein, ein Jud werde ich nicht nachfolgen. Aber ich und meine Schwester wollten wir trotzdem in der Gespräch mit ihm. Wir haben gesagt, hör auf jetzt, wir wollen reden jetzt und hören, was er uns zu uns erzählt hat. Dann hat er uns intensiv über diesen König der Juden und dass eigentlich er ist der wahre Macht, die wahre Macht. Jedes Knie muss sich vor ihm beugen. Und das hat uns so einen Wutanfall verursacht zu hören. Jedes Knie muss sich vor ihm beugen. Der Jude, der König der Juden, ich auch, muss ich mich vor ihm beugen? Ja, jedes Knie. Und jedes Hund wird bekennen. Und das war so zu viel. Und dann haben wir gesehen, der Gespräch führt zu nichts. Weil wurde nur gespottet und gelacht. Er blieb trotzdem gut gelassen, muss ich ehrlich sagen. Bevor er gegangen ist, holte er aus seinem Tüt ein Buch, legte er bei uns beide, die Mädchen, in die Hand und sagte, das will ich euch schenken, das ist die Bibel. Lest bitte die Bibel. Fangt mit der Psalm. Fangt mit der Psalm an. Ah, okay, super, das hat Leder, denke daran, nicht schlecht war. Oh, teuer. Hopp, auf dem Regal gestellt. Danke. Sein Name war Patrick. Und er hat gesagt, ich muss gehen. Und als er wegging, haben wir gesagt, kannst ruhig kommen. Ne? Aber er hat keinen Teil genommen an der Sitzung. Wollte auch nicht. Ist weggegangen. Und so war schon der Grundlag schon da. Weil dieser liebe Jung, dieser liebe Bruder, kam ein zweites Mal und wir waren allein. Und da hat er uns richtig das Evangelium, wer Jesus ist, warum so, warum so viel Leid und wir haben so viel Leid, warum haben wir so geliebt? Ich habe nichts gemacht, dass ich so eine Kindheit habe. Ich wurde in alle Bereichen misshandelt, meine Geschwister und was haben wir gemacht? Wir waren noch Kinder und so. Der hat uns erklärt und er hat sofort gesagt, fang an in der Bibel zu lesen. Oder wenn ihr wollt, kommt ihr mit mir in den Gottesdienst. Gottesdienst? Gottesdienst? Nein. Er hat probiert, öfter uns das zu fragen. Und wir haben ihm gedroht, wenn du uns nochmal fragst, dann sehen wir es nicht mehr. Und er war so ganz clever. Ich meine, er hat gebetet. Er hat uns erzählt, dass er das erste Mal, wo er bei uns war, sofort die Macht der Finsternis gespürt hat. Sofort, wo er rein. Die Finsternis. Er hat gesagt, ich habe es gespürt. Dann nämlich in unserer Wohnung. Manchmal, wenn wir spät Sitzung gemacht haben, haben die Leute bei uns geschlafen. Und weil das so eng war, haben sie alle so ein bisschen auf dem Boden, auf die Couch. Und ich und meine Schwester hatten eine Schlafcouch, die wir abend öffnet und wir lagen dran. Das war nur für uns beide. Die anderen haben da irgendwo auf dem Boden. Und manchmal auch ging auch Schrank von allein nachts auf den Boden. Das war, wir haben nicht, die haben nicht richtig verstanden, warum das ist, aber wir wussten, es ist die, wir lebten mit dieser Manifestation der Geist. Die waren da mit uns. Und dann eines Tages, einer von unseren Besuchern ist nachts aufgestanden, um ins Klo zu gehen. Und als er aufgestanden ist, hat er etwas gesehen, das hat er uns morgen früh erzählt. Er war sehr aufgeregt. Er hat gesagt, ey, ihr seid bald, es ist doch cool, ihr seid voll die Heilige, ihr beide. Und wir haben gesagt, ja, warum? Ich bin heute Nacht ins Klo gegangen. Es war stockdunkel, aber über eure beide Köpfe eine riesige Lichtstrahlung. Von der Decke, da war nicht einmal eine Lampe, nichts. Überall dunkel und das Licht über euch. Oh, ihr seid heilig. Wo habt ihr eure Macht? In dieser Sache, wo er uns so gesehen hat, hat er uns erklärt, warum unsere Freunde, Patrick, hat gesagt, weil ich für euch gebetet habe. Und das Gebet, was ich machte für euch, verursacht, dass er unter Schutz Gottes war. Das war sein Gebet. Und er war so clever, dass er uns nicht mehr über Gottes hin, weil wir wollten nicht diese Religiösen, das wollten wir nicht, so ein Religiös. Er war clever. Er hat anders gemacht, hat er gesagt, wollt ihr mit uns, mit mir und Freund von mir Sonntag Kaffeekuchen trinken? Wir hatten gesagt, ja. Weil er strahlt. Bei ihm war nicht wie alle anderen Männer, die wir kannten. Er hat nicht einmal probiert, irgendwas mit uns. Er hat uns voll respektiert, wie wir waren und volle Liebe und respektvoll. Und da hat er gesagt, so einen Freund behalten wir. Statt die Hand der Männer, die probieren, erstmal müssen wir uns durchkämpfen, lass das, nein und so. Mit ihm war nicht einmal das. Er sagt, ja, er ist in Ordnung, der ist sauber, er ist wie ein Bruder. Und als wir in diesem Nachmittag, er hat uns abgeholt, dann sind wir mit ihm in ein riesiges Haus. Und als wir reingingen in dieses Haus, es waren Missionar, ich glaube Amerikaner oder Engländer, die hatten eine riesige Gartenanlage, einen Park oder so, das war so schön. Wir kamen rein, wir spürten, meine Schwester und ich, etwas. Wir konnten nicht erklären. Das war ganz einfache Leute. Wir hatten angefangen zu verstehen, dass es da irgendwas ist, was nicht normal ist, bei dem Gebet am Tisch, beim Essen. Ganz einfach sagt der Vater, also der Mann, wir danken dem Herrn. Erstmal, wir danken. Er hat nicht einmal gebeten. Wir danken. Da haben wir ihren Kopf gebeugt und sagt, Vater, danke für diese Speise, segne diese Speise, segne unsere Besucher. Danke, dass du unsere Versorger. Wir loben und wir preisen dich. Danke. In Jesu Namen. Amen. Und wir haben geguckt, da war kein Kreuz, nichts. Wir hatten gemacht so, nein, keine. Die waren alle so einfach und haben weiter gegessen. Und meine Schwester und ich haben wir uns geguckt. Wir haben zugelassen, dass es alles so kommt, der Nachmittag und dann Abend, wenn wir nach Hause gefahren wurden, da haben wir, meine Schwester und ich, festgestellt. So, wir haben viel Berühmtheit erlangt hier. Wir sind frei, wir haben Geld. Und das, was wir gespürt haben, heute Nachmittag, haben wir noch nie gespürt. Diese Leute haben etwas, was wir nicht haben. Und das hat uns zum Erregung, also
zum Nachdenken gebracht.
Die sind ganz einfach und die reden über die Liebe Gottes und ihre Missionsarbeit. Und weil wir waren interessiert an ihren Gesprächen und haben wir mitgekriegt. Und das war nicht, oh, ich habe diese Mädchen, ich möchte gerne Mercedes kaufen, ich möchte kein Geld und kein Ding und nichts. Ja, preis dem Herrn, da wurde da gebaut, der wird geheilt und so. Und wir waren voll neugierig, in diese neue Welt hineinzutauchen. Und da haben wir uns dann mit unserem ersten Bruder, der uns Jesus zum Kennenlernen gebracht hat, näher. Wir haben mehr Fragen gestellt. Und er hat gesagt, wenn ihr wollt, es gibt einen Suppenküche-Abend in nicht weit von der Eiffelturm, da in der Stadtzentrum. Kommt. Ich weiß, ist das ein religiöses Ding? Mit Kirche und so? Nein, das ist ein ganz normales Suppenküche. Da kommt Obdachlos, da kann jeder kommen, der nichts zu essen hat. Da kommen internationale Menschen von überall, kommen dort. Und wir haben gesagt, ja, okay, wir sind reingegangen in diese Raum, ganz viele Leute, viele haben Gitarre gespielt, waren viele Obdachlosen auch, ältere Leute da und fröhliche Leute. Und es war für uns schon, meine Schwester und ich, diese Welt ganz neu. Wir sahen, dass die Lieder sangen für Gott. Und da kam ein Mann, er war der Geistliche, verantwortlich an der Abend. Und er sagt, ich möchte euch danken, dass ihr da seid und danken Gott, dass er uns so viel lieb schenkt, täglich. Und deswegen möchte ich um Zeugnis bitten, wer hat wieder die Woche von Gott etwas erlebt oder mit Gott etwas erlebt. Da kam ein Zeugnis, ein anderer, preis dem Herrn, ich habe gebeten für eine Arbeit, er hat mir dem gegeben. Dank dem Herrn, und alle jubeln. Preis dem Herrn, ich war krank, er hat mich geheilt. Ich habe eine Wohnung da. Und ich und meine Schwester, aha, das kriegen die alle ohne Geld. Die bezahlen nicht, die beten und kriegen. Und das war für uns so eine ganz neue Welt. Die beten und die kriegen. Und dann kam nach dem Zeugnis der Pastor und sagt, wir wollen, weil da waren Amerikaner auch, Jugendliche, die da waren, war Deutschen, also alle möglichen internationale Gäste. Er hat gesagt, wir geben jetzt die Möglichkeit an jeden unserer Gast, der da heute Abend ist, Gott persönlich kennenzulernen durch seine Sohn Jesus. Also wer es möchte, bitte komm nach vorn, schäm dich nicht. Es ist frei und Gott freut sich, wenn du zu ihm kommst. Und dann manche sind aufgestanden, aber wir waren so schüchtern, wir wollten nicht. Und irgendwie wurde dann diese Kraft, irgendwie haben wir mit meiner Schwester gesagt, hey, lass uns dort gehen, das kostet nichts. Wenn das jetzt so Blödsinn ist, was wir erzählen, können wir immer raussteigen und unser altes Leben nehmen. Ah ja, komm, lass uns. Und wir sind nach vorn. Also dann haben sie gebetet, es waren verschiedene Älteste, die da waren und haben für die Leute gebeten. Und als sie zu uns kamen, haben sie gefragt, ob wir Gott kennen. Wir sagen, nee, wir suchen ihn. Und ab dem Moment, wo die Handauflegung, also ich rede für mich, meine Schwester war ihre Erfahrung anders, Handauflegung über mich, dann fing ich an zu schreien.
Zu schreien?
Zu schreien, zu zittern, zu wackeln und zu brechen. Ich wusste gar nichts, was mit mir los ist. Dann haben sie sich gerufen, andere sind, ich glaube, mehrere, drei, vier. Und ich habe nicht richtig verstanden, was da angeht. Ich war am Brechen und ich habe geweint. Und haben die dann eigentlich mehr den Namen Jesu, ich habe nur Jesu Namen. Und haben sie mich getragen, damit ich ins Klo alles rausbricht. Und war ich so erschöpft, da haben sie mich wieder am Stuhl gebracht und haben sie ein Lob singen, Freude an Gott gesungen. Preis dem Herrn, der Herr ist gut. Und auf dem Rückweg, meine Schwester hat ihre Erfahrung nicht so heftig wie ich, auf dem Rückweg nach Hause habe ich dann meinen Bruder gefragt, was war das? Hat er gesagt, ja, das ist die Manifestation, die echte, wahren Macht, die böse Geist treiben kann, in Jesu Namen. Kann es nur in diesem Namen. Und dann hat er mir erzählt, du hast eine Befreiung erlebt. Wie fühlst du dich jetzt? Ich habe gesagt, ja, ich weiß es nicht. Ich bin durcheinander. Dem anderen Tag, wo wir aufgestanden sind, dann war für meine Schwester eine ganz andere Welt. Wir haben gesagt, nee, lass uns die Sache nicht mehr machen mit dem Okkultismus. Das wollen wir nicht.
Kamen nochmal Anfeindungen von der dämonischen Seite oder war das erledigt?
Wir hatten dann ganz und gar mit der Sitzung aufgehört. Wir hatten verstanden, dass diese Macht eigentlich die Macht des Teufels, uns wurde erklärt, wer der Teufel ist und was er vorhat, warum er so ist und warum das Böse auf dieser Welt ist, dank ihm. Und niemals Gott will das Böse für einen Mensch, sondern er wollte das Böse. Und das haben wir verstanden und wir haben uns entschieden für das Gut.
Wenn du jetzt zurückschaust auf diese 30 Jahre,
ja.
Was hat Jesus mit dir gemacht?
Nicht mehr um die Sache hier festlegen, sondern sich überlegen, wo gehe ich nach dem Tod? Das ist die Veränderung, die durch Jesus in meinem Leben geschehen ist. Mein Leben nach dem Tod.
Malika, lass uns die 4 Fragen noch ganz schnell durchhauen.
Okay.
Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern mehrmals?
Ja. Von Dan Allender.
Das verwundete Herz.
Von einem gläubigen Psychiater.
Und dann machen wir die 2. Frage. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor 5 Jahren?
Zum Beispiel, früher habe ich viel wegen schlechtes Gewissen gemacht, ja gesagt und so. Heute kann ich Nein sagen und noch keine schlechte Gewissen bekommen.
Und die 3. Frage, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, haben dein Leben besser gemacht?
Zeit für mich.
Plakat,
ja.
Baden-Baden. Was würdest du draufschreiben?
Ich sah alles tun, das unter der Sonne gemacht ist. Und siehe, es war alles eitel und Asche nach dem Wind.
Nicht zu viel versprochen, oder? Gebt der Malika dicke, fette Daumen, teilt die Geschichte und feiert diesen Sieg von Jesus. Ist doch genial, oder? In 2 Wochen feiern wir wieder im nächsten Film. Und bis dahin bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut und tschüss.